Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Lottis Lifestyle Kitchen, dem Podcast rund um Ernährung und einen gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Sozialhygiene. Ja, und da ganz, ganz viele Zuhörer uns die Rückmeldung gegeben haben, dass sie es immer so schön finden, wenn Olaf und ich zusammen im Studio sind, ist Olaf heute auch wieder mit dabei. Herzlich willkommen, Olaf.
Vielen Dank. Ich bin gerne mit an Bord und hoffe, dass ich auch zu dem Thema etwas meines bescheidenen Wissens beitragen kann.
Ja, genau, die Zuhörer, die wissen es bestimmt. Wir hatten ja vor kurzem eine Folge über Schlafhygiene und heute widmen wir uns mal dem Thema Sozialhygiene. Olaf, hast du schon eine Idee, was sich dahinter verbergen könnte?
Naja, also sozial inkludiert ja immer, wenn es um die Beziehungen geht, ne? Und damit ist ja nicht nur die Beziehung eventuell zu Hause oder so etwas gemeint, sondern all die verschiedenen Beziehungen, die ich im Leben eingehe. Ja. Und das geht über die berufliche, die freundschaftliche oder die romantische Schiene und alles, was so beim, ich nenne es immer Connecten mit anderen Menschen wichtig und erforderlich ist, das ist nach meiner Auffassung im Bereich Sozialhygiene inkludiert.
Ja, ganz genau. Über den Begriff bin ich vor kurzem gestolpert, als ich einen Medizin-Podcast gehört habe. Und da fiel nämlich dieses Wort Sozialhygiene, was gar nicht unbedingt so geläufig ist. Wenn man das nämlich im Lexikon nachschlägt, findet man da eher ein bisschen was anderes drunter. Deshalb habe ich hier mal noch ein paar Stichwörter dazu. Und zwar unter Sozialhygiene versteht man auch sowas wie soziale Selektion oder auf Neudeutsch Social Detox oder Minimalismus in Beziehungen. Also sprich, man reinigt seine Umgebung oder so sein soziales Umfeld von toxischen Beziehungen oder von Beziehungen, die einem nicht gut tun.
Ja, wobei ich grundsätzlich, also da bin ich bei dir, wobei ich grundsätzlich ein bisschen vorsichtiger geworden bin mit dem Begriff toxisch. Ja, also der wird mir ein bisschen zu inflationär gebraucht. Sehr, sehr schnell können Probleme oder Problemstellungen toxisch werden, aber sie sind es nicht immer. Und nicht jeder hat auch eine toxische Persönlichkeit und nicht jede Beziehung, die nicht gut funktioniert mit dem anderen, in welcher Form auch immer die Beziehung basiert ist, hat tatsächlich auch einen toxischen Charakter. Deswegen, der wird für mich ein bisschen zu inflationär gebraucht in dem Kontext. Ich glaube, eine echte Toxizität ergibt sich eher dann, wenn wirklich massive psychische Probleme bei einer der beiden oder mehreren Beteiligten dann auch auftreten. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man das auch ein bisschen abstrahiert dann.
Ja, da bin ich total bei dir, das stimmt. Und ich habe hier mal so ein schönes Zitat gefunden, bin mal gespannt, was du darüber denkst. Und zwar ist das von Jim Rohn und der hat mal gesagt, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Würdest du sagen, dass das trifft irgendwo zu?
Ja, mir ist das Zitat auch bekannt, schon länger. Und ich würde sagen, ja, es trifft zu. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass es viele von uns gibt, die nicht wirklich permanent 5 dieselben Menschen um sich herum haben. Mhm. Ja, das ist, denke ich, auch nicht unbedingt erforderlich, um wirklich zu sagen, das hat eine Basis, dieses Zitat. Ja. Mhm. Und du musst dich nur mal umschauen. Also wenn wir jetzt mal dich als Beispiel nehmen, du hast einen Ehemann, du hast einen Sohn, da hast du schon 2 Menschen, mit denen du permanent zu tun hast. Und das nennt man auch prägendes Umfeld. Und das ist schon mit Sicherheit richtig. Ja, ist auch nicht so neu, diese These. Ist auch nicht so neu, weil man wird tatsächlich durch die Menschen, mit denen man am häufigsten zu tun hat, auch am meisten beeinflusst. Jeder hat da, heute nennt man das Triggerpoints auch neuronal. Und worauf wir dann eben auch anspringen, worauf wir reagieren. Und diese Menschen nehmen dann durch ihre Äußerungen, durch ihr Tun, durch ihr Handeln, durch eine Geste oder durch eine Mimik einfach für uns auch immer eine besondere Rolle ein. Das sieht man daran, dass wir im Leben auch neben unserer Familie sehr, sehr wichtige Bezugspersonen haben. Das können Freunde sein, das können Kollegen, das können Vorgesetzte sein. Das ist recht unterschiedlich, aber deren Wort hat Gewicht und deren Wort hat Einfluss auch auf unser Denken und Handeln.
Ja, ganz genau. Deshalb ist es auch so wichtig, mit was für Menschen wir uns umgeben, ne? Weil sie ganz, ganz großen Einfluss auf uns haben. Also ich kann da auch eine kleine Geschichte aus dem privaten Umfeld erzählen. Ein ganz lieber Freund von mir, der leider, das ist jetzt ein Spezialfall, auch an Depressionen leidet, mit dem habe ich mal eine 3, 4 Tage verbracht und ich war danach wirklich sehr, sehr erschöpft, auch mental erschöpft. Und Olaf kennt mich, ich bin ja eigentlich sonst so eine lächelnde Frohnatur, aber nach diesen 3, 4 Tagen war ich wirklich körperlich so erschöpft. Da habe ich erst mal 1, 2 Wochen gebraucht, um mich wieder von diesen vielen negativen Einflüssen zu erholen.
Ja, also bei dir auf jeden Fall bist du eine psychisch sehr stabile Person, ja. Also du bist sehr belastbar und solche Menschen, wenn das passiert, muss man jetzt immer gleich noch dazu sagen, du hast es schon gesagt, ich betone es nochmal, deswegen sind das keine schlechteren Menschen, aber das sind eben genau die, die sehr, sehr viel Energie von uns absaugen und sehr, sehr viel von uns abverlangen. Das ist ein bisschen negativ behaftet, soll es aber gar nicht sein. Es ist einfach mal ein Fakt, ja, dass Menschen beispielsweise mit bestimmten genetischen Prädispositionen, eine depressive Erkrankung gehört unter anderem dazu, dem gegenüber sehr, sehr viel abverlangen. Ich weiß es auch selber von mir, weil ich 9 Jahre verheiratet war mit einer Frau, die leider unter sehr, sehr starken Depressionen gelitten hat und auch immer noch leidet. Und dieser Verlauf auch der Stimmung, die diese Menschen haben, und daran merkt man, dass die verlangen uns enorm viel ab. Also, weil wir der ausgleichende Pol dafür sein müssen. Es gibt da kein Grau, es gibt dann immer nur das Schwarz und Weiß, ne? Also es gibt auch keine wirkliche Balance. Das ist ja nur ein Teil, aber es gibt sehr viele Menschen, die solche Auffälligkeiten haben. Und oft können wir es uns aber nicht aussuchen, ob und wie viel wir mit denen zu tun haben wollen.
Ja, das stimmt. Ja, und in unserer Folge soll es ja jetzt auch eigentlich gar nicht um das Krankheitsbild der Depression unbedingt gehen, sondern das war jetzt nur mal so ein ganz großes Extrembeispiel, was das für einen Einfluss haben kann. Ich habe mir mal angesehen, was es ja noch für Einflüsse auf uns haben kann. Und zwar hat es Einfluss auf unsere Spiegelneuronen. Das heißt, wenn wir mit jemandem zusammen sind, der, ja, sagen wir mal, sehr viel negative Schwingungen hat, dann übernehmen wir tatsächlich unbewusst auch diese Stimmung und Verhaltensweisen unseres Umfelds oder unseres Gegenübers. Und das kann dann tatsächlich sogar unsere Gesundheit beeinträchtigen. Also das kann zum Beispiel zu Dauerstress führen, zu Angst, sogar auch ja, zu depressiven Verstimmungen. Aber es kann auch Einfluss haben direkt auf unsere Gesundheit, also sprich auch unser Immunsystem, unser Herz-Kreislauf-System und kann uns sogar ja, bis in den Schlaf sozusagen begleiten. Ne? Wir kennen das, ne? Also wenn man irgendwie ja, dann vielleicht auch nach so einem Treffen viel grübelt, das kann einem dann schon mal den Schlaf kosten.
Ja, es ist aber eben auch einfach, sag ich mal, die heutige Zeit. Du bist mit sehr vielen, oder wir sind im Allgemeinen mit sehr vielen Menschen zusammen. Es sind neben diesen Menschen, die wir da haben, einfach auch noch jeder Menge Einflüsse von außen ausgesetzt. Die haben wir immer, ja. Und das größte Problem, was wir dort immer haben, da geht man, glaube ich, auch sehr weit, sehr tief zurück zu jedem selbst, ist, dass wir herausfinden müssen, was von dem, was ich hier jetzt an äußerem Einfluss, auch beispielsweise von so einem Menschen bekomme, wenn ich dann grüble, wie du es gerade genannt hast, ist wirklich wichtig und was davon nicht. Und vor allen Dingen von all diesen ganzen Dingen, die da täglich, so nenne ich das jetzt mal etwas überspitzt, auf mich einprasseln, was von denen bedarf denn einer wirklich emotionalen Reaktion? Und das sind gar nicht so viele. Ne? Und man muss auch nicht immer auf alles emotional reagieren. Auch hier gleich nochmal dazu gesagt, das bedeutet nicht emotionslos zu sein. Nur es ist gar nicht gut, dass man immer auf alles so emotional reagiert, weil je stärker man mit Emotionen auf etwas eingeht, umso stärker nimmt das einen eben auch einfach mit. Ja, und bringt einen dann möglicherweise vollkommen unberechtigterweise auch eben zum Nachdenken. Und die Menschen, mit denen ich da zu tun habe, von denen man beispielsweise auch Probleme mit übernimmt, weil sie einem die Probleme erzählen, ja, da ist eben auch der Punkt, wie weit nehme ich mir das Problem an? Ja, also kann ich helfen, ist die eine Seite. Hat es eine persönliche Bedeutung für mich? Natürlich, wenn jemand krank ist, der mir nahe steht, um diese Dinge geht es nicht. Aber es geht so um Alltagsprobleme, wenn die geschildert werden. Und dann stellt sich immer die Frage, kann ich helfen? Oder was auch genau hat das jetzt mit mir zu tun? Das sind auch immer wichtige Dinge. Und da muss man wirklich nach meiner Auffassung, und da übe ich mich auch drin, unterscheiden und unterscheiden lernen, was davon ist Information. Was davon ist Reaktion und was davon dient dem Imponieren? Viele Menschen reden nicht um zu informieren, sondern um zu imponieren. Und das ist ganz gleich, ob das eine positive Nachricht beispielsweise über Besitz oder Erwerb ist oder ob es etwas Negatives ist, mit dem man andere übertreffen will.
Spannend. Wie ist das bei dir zum Beispiel im Coaching? Kommen da immer nur Leute, die hochmotiviert sind und sagen, ja, wir machen das jetzt, ich kann das? Oder hast du auch mal Coaching-Klienten, die kommen und sagen, oh, ich glaube, das kann ich nicht und das schaffe ich doch nie? Und also so diese typischen, ja, diese Einstellung, ach, das wird doch eigentlich eh nichts, aber ich bin jetzt mal hier.
Also die Leute, die regelmäßig zweifeln, sind in der Überzahl.
Oh je, okay.
Ja, die sind tatsächlich in der Überzahl. Ich würde die aber noch mal in zwei Gruppen einteilen wollen. Also zum einen die, die motiviert sind und zweifeln, und zum anderen die, bei denen die Motivation nachgelassen hat oder gar nicht da war und zweifeln. Das ist ein großer Unterschied. Das muss man wirklich voneinander trennen. Wenn jetzt jemand da ist und motiviert ist und hart arbeitet an sich selber, ganz gleich, ob das der Wettkampfathlet, die Wettkampfathletin ist oder Lifestyle-Klientinnen, dann ist das eigentlich eher ein Thema des Selbstbewusstseins. Dass man wirklich auch das Selbstbewusstsein hilft zu stärken und durch kleine Erfolge wie Gewichtsabnahme, Muskelaufbau, Verbesserung der Fitness und all diese Dinge, die in unserem Bereich im Coaching auch reingehören, stärkt man das Selbstbewusstsein. Aber ich sage immer, da wo Motivation ist, folgt auch in der Regel Selbstbewusstsein. Und mitunter ist es gar nicht so verkehrt, hin und wieder auch mal an sich zu zweifeln, weil das kann eine ganz entscheidende Triebfeder sein, vorausgesetzt, man ist motiviert. Wenn du nicht motiviert bist, wird das nicht funktionieren, weil die Leute, die dann, bei denen dann mal die Motivation nachlässt, ja, haben dann aber zumindest auch die Disziplin dafür. Weniger motiviert und Zweifel haben, ist jetzt nicht so eine gute Mischung, weil beides ausräumen oder das eine ausräumen und das andere anschieben, kann ich nicht. Ich kann auch jemanden, der keine Motivation hat, etwas zu verändern, den kann ich auch nicht motivieren. Das funktioniert nicht. Wenn der aber bei mir ist und jetzt beispielsweise sich auf dem Weg befindet und es ist wichtig, ihn oder sie auch anzufeuern und zu bestärken in dem, was sie tut und auch in dem oder eher, was wir miteinander tun. Ja, dann ist das eine ganz, ganz andere Geschichte. Aber wenn jemand von vornherein ein Motivationsproblem hat, dann hat er vor allen Dingen eines, und das wissen wir beide auch ganz genau, Nadine, der hat ein Disziplinproblem. Das muss man mal unterscheiden. Ja, das muss man auch mal unterscheiden und muss einfach sehen, hey, warum packt der das nicht? Das sagt er als erstes, ja, mir fehlt die Motivation, ins Fitnessstudio zu gehen. Nee, sorry, Bro, dir fehlt zuallererst mal die Disziplin, deinen Hintern hochzukriegen jeden Tag. Das muss man mal hier so klar sagen, ja. Und das ist eine negative Grundeinstellung, die du hier hast. Da kannst du noch so positiv denken, wie du willst. Du kannst dir also positiv zurechtlegen, warum dir die Motivation fehlt. Wenn dir aber der eigene Tritt in den Hintern nicht nah genug ist, um die Disziplin dort aufzubringen, dann wird das nichts werden. Mhm. Und das ist eben auch ein Ansatz generell in der Sozial- und auch in der Psychohygiene. Ja, dass man den Leuten das auch erklärt. Was ist Motivation? Was bedeutet in dem Kontext Disziplin? Und mein Zweifel, ob das gut läuft oder ob man eine Sache schaffen kann, die hat jeder mal. Und das ist auch für mich vollkommen legitim. Aber die bilden sich eigentlich nur, wenn ich den Weg gehe, ne? Dass man dann überlegt. Ne? Insofern ist wichtig, eigentlich dieses stetige in Bewegung bleiben.
Ja. Da hätte ich jetzt noch eine spannende Frage. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ich habe zum Beispiel schon des Öfteren beobachtet, ich habe Bekanntschaften, wo ich dann nach einem Treffen nach Hause komme und ja, vielleicht sogar ein bisschen Kopfschmerzen habe, mich ein bisschen erschöpft fühle und denke, puh, das war jetzt irgendwie anstrengend. Und dann gibt es wiederum Freundschaften, da treffe ich mich mit der Person und habe hinterher das Gefühl, boah, meine Batterie, die ist bis zum Anschlag übergeladen. Ich könnte Bäume ausreißen, mir geht's richtig gut. Ich könnte pfeifend nach Hause laufen. Also da merkt man ganz deutlich so diese Energieunterschiede, ne? Ich weiß ja, dass du als Coach ja auch ganz oft ja die Leute motivierst, ne? Und ihnen gut zuredest, ihnen quasi auch gute Energie mitgibst. Wie ist das für dich? Also zehrt das auch an deiner Energie? Oder bist du da ganz professionell und das macht dir gar nichts, wenn du den ganzen Tag quasi den Leuten gut zureden musst?
Also ich sag das jetzt mal so, es ist natürlich mein Beruf und für mich ist eine professionelle Grundeinstellung hier sehr, sehr wichtig. Also ich sehe es als elementaren Bestandteil, die Leute in meiner Arbeit, die Leute zu bestärken und die Motivation oben zu halten. Sie sind ja bereits mit einer gekommen. Ich sag's nochmal, wenn einer ohne Motivation kommt, kann ich nichts machen. Und da bin ich auch nicht bereit dazu. Ne? Ja. Weil ich kann nicht für dich essen, trainieren, denken, schlafen, das kann ich nicht. Das ist immer ein wichtiger Punkt. So, aber sie dann, ich nenne es mal auch, im Game zu halten, das sehe ich als ganz, ganz wichtigen, als ganz wichtige Aufgabe und auch als eine wichtige Kernkompetenz bei mir. Und natürlich ist nach einem langen Tag im Bestärken und Motivation halten auch bei mir mal der Akku leer. Das ist ganz klar. Aber das ändert jetzt nichts daran, dass das mit den Leuten dann trotzdem gut funktioniert, mit den Klientinnen und Klienten. Es gibt so einen gewissen Prozentsatz, wo es sehr, sehr schwierig wird, wo überdurchschnittlich viel Energie abgezogen wird. Und das sind dann die, die gibt es auch und um die kümmere ich mich genauso, die mit sehr viel Ja-Aber kommen. Ja, aber ich kann das nicht, ja, aber dieses und ja, aber jenes. Ja. Das kennst du nicht, weil du nicht so bist, also kannst du das aus unserem Innenverhältnis auch nicht beurteilen. Ja. Und das macht meine Arbeit jetzt dann schon etwas komplexer. Ich will nicht sagen kompliziert, es macht sie komplexer und schwieriger. Ja, weil wenn natürlich jemand dauernd mit einer Argumentation kommt, warum er eine Sache nicht machen kann, ist das sehr, sehr schwierig. Und da kommen wir auch zu einem entscheidenden Punkt. Wenn sich ein Lifestyle-Klientin oder auch ein Athlet, bei Athleten und Athletinnen wiegt das Ganze natürlich noch mal schwerer bei mir vorstellen und zu uns ins Team wollen, Lati. Dann höre ich mir immer sehr genau an, und das bemerken die gar nicht, aber ich stelle dann auch so die Fragen. Dann höre ich mir immer genau, weil es geht ja darum, dass da auch ein Flow ergibt im Gespräch, und stelle ich die Fragen immer genau an. Was erzählen die mir so? Was sind sie denn bereit zu tun? Also wenn jetzt jemand zu mir sagt, beispielsweise, ich möchte unbedingt auf die Wettkampfbühne, aber ich kann das, das und das nicht machen, dann ist das für mich zweimal zu viel, das kann ich nicht und somit ein K.O.-Kriterium. Weil ich sehe diese Vorwände, und da kannst du dann mal das vorwegnehmen, sind immer Wände, die sehr, sehr schwer zu überwinden sind. Und das ist auch nicht meine Aufgabe. Ja, derjenige, der etwas, haben wir vorhin auch gehabt in einem Satz, derjenige, der etwas verändern will, der kommt zu mir und ich unterstütze ihn nach allen Möglichkeiten, die ich habe dabei. Aber wenn es immer wieder Vorwände gibt für eine Sache, die nicht gehen, dann ist das sehr erschöpfend. Und es ist vor allen Dingen auch erschöpfend für beide Seiten. Und dann gibt es bei der ganzen Geschichte nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, entweder wir passen wirklich nicht zusammen. Ich wäre dann auch nicht der richtige Coach. Kann auch möglich sein. Durchaus. Möglichkeit Nummer zwei, meine Liebe, mein lieber Klient, Klientin, dir fehlt es hier an der notwendigen Arbeitsmoral. Aber beides sind K.O.-Kriterien.
Ja. Ja, und ich finde auch gerade der Wettkampfsport ist ja auch ein Sport. Also da kann man mental ganz, ganz stark wachsen. Und du hast es ja auch schon angesprochen, wir legen ja auch viel Wert darauf, dass wir Harmonie im Team haben. Denn gerade wenn wir diverse Athleten auf Diät haben, also die quasi sowieso schon auf dünnem Nervengerüst laufen, dann können wir uns das nicht erlauben, negativ eingestellte Menschen im Team zu haben, die ja womöglich für Unruhe sorgen, sondern wir wollen uns ja gegenseitig quasi eher upliften, ne, und bestärken, damit wir am Ende ja unsere Bestleistung abliefern können.
Genau, so ist es, ja.
Ja, und das kann man halt nur in einem bestärkenden Umfeld von Menschen, die ja mental gefestigt sind, die ja auch irgendwo positiv denken und ja ihr Ziel verfolgen.
Ja. Also du hast das vorhin ja auch sehr, sehr schön gesagt. Es gibt eben Menschen, bei denen kann ich wunderbar auftanken und aufladen. Ja, die habe ich natürlich auch. Und das geht auch mit Klienten bei mir. Das ist jetzt nicht so, dass die Masse der Klienten mir Energie absaugt. Das stimmt nicht. Ich gewinne da auch sehr, sehr viel dabei. Und dann gibt es eben die sehr viel Kraft kosten. Interessanterweise, da kannst du wieder die Zehnerregel nehmen, ja. Bringt dir die 8 Leute, bei denen du aufladen kannst, man kann es nachher auch mal auf die 5er-Regel runterbrechen, bringen dir nicht so viel wie die 2, die Kraft kosten, dann am Ende Energie rauben.
Okay.
Ja, das ist ein ganz interessantes Missverhältnis. Das hat aber auch was mit unserer grundlegenden Anschauung in diesen Dingen zu tun. Wir sind sehr, sehr oft bestimmt von den negativen Ereignissen, ohne zu sehen, dass die positiven wirklich überwiegen. Ja, also auch im Bereich, da bin ich noch nicht auf 100%, noch lange nicht. Und deswegen ist es da auch der Mühe wert, immer wieder drüber zu schauen. Und im Bereich Sozialhygiene gibt es ja so eine Standardformulierung neben diesen 5 Menschen, die du gesagt hast. Eine Standardformulierung ist einfach auch, zu einem nährenden Umfeld gibt es keine Alternative. Ja. Und bevor ich immer gleich anfange, alles toxisch zu bezeichnen, sollte ich eher mal drüber schauen, ist das, was ich habe, nährend? Es muss nicht immer gleich toxisch sein. Toxisch bedeutet giftig. Das heißt also wirklich auch das Schlimmere von allem. Ja, es gibt aber mit anderem, unter anderem eben auch Zwischenpositionen dabei. Ja? Und vielleicht ist das, was ich da jetzt erlebe, nicht das Nährende. Ja, aber vielleicht kann ich es zu einem Nährenden machen, indem ich mich zum Beispiel dort auch entsprechend mehr einbringe. Ja,
ja, ja. Ja, und hier geht es ja auch gar nicht darum, wenn zum Beispiel mal jemand einen schlechten Tag hat, ne, das kann ja passieren. Hier geht es ja tatsächlich wirklich eher um die Menschen, die vielleicht jeden Tag schlecht über die Nachbarn reden oder über die Arbeitskollegen oder über das Wetter oder halt alles immer nur so ein bisschen schwarz sehen. Ne? Und da finde ich, da gibt es einen ganz, ganz interessanten einen ganz interessanten Aspekt bei den Kabbalisten, die sagen zum Beispiel, wenn man über andere negativ spricht, egal ob es wahr ist oder nicht, dann reinigt man deren Seele von Negativität und zieht die Negativität in die eigene Seele. Finde ich irgendwie ganz spannend. Und Ich meine, ich glaube, da ist schon ein bisschen was Wahres dran, ne? Wenn ich irgendwie rausgehe und den ganzen Tag negativ bin, dann passieren mir auch negative Dinge und oftmals ist das auch dann so eine Endlosschleife, wenn man so in seinen negativen Gedanken gefangen ist, passiert auch in der Regel oft nichts Gutes.
Nee, ich kann nichts Gutes erwarten, wenn ich schlecht denke. Ja.
Ja.
Und da ist ähnlich wie es bei den Kabbalisten gesagt wird, steht tatsächlich auch im Johannesevangelium. Da heißt es in einem Vers, wer andere verurteilen kann, entlastet sich selbst. Ja. Und das trifft eben dann auch auf viele zu. Und da sind wir eben auch wieder an dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Immer filtern, vorsichtig filtern für sich und nach Möglichkeit, das auch lernen, schnell zu tun. Warum bekomme ich jetzt diese Information? Warum erzählt mir mein Gegenüber das jetzt? Ja. Also man kann oft über Motive nur spekulieren, aber es ist eben, spielt da eben dann auch eine wichtige Rolle. Die Information, was sie mit mir dann macht, wenn ich weiß, warum der mir das jetzt erzählt. Das betrifft immer eher die weniger guten Sachen, weil was Positives hören wir ja alle gern. Du schaust heute gut aus, du hast eine tolle Figur, du hast eine schöne Sonnenbrille, du siehst heute so frisch und so gesund aus, ja. Hören wir aber viel zu selten. Ja? Hören
Ja.
wir, hören wir, hören wir viel zu selten. Also es wird eigentlich eröffnet damit, ich ertappe mich auch dabei, kann es manchmal aber leider nicht ändern, weil ich auch ein Mensch bin und deswegen sage ich hier nicht das Wort nur, ich bin auch nur ein Mensch. Nein, ich bin auch ein Mensch und deswegen rege ich mich genauso als erstes am Tag darüber auf, dass es plötzlich eisekalt draußen ist oder am nächsten Tag, dass es mit dem öffentlichen Nahverkehr so katastrophal läuft in München. Natürlich weiß ich auch, dass ich so meinen Tag nicht beginnen sollte und dann alles rundherum in negative Schwingungen versetze. Aber es gibt im Bereich der Sozialhygiene auch ein weiteres wichtiges Statement, was man wissen muss. Und das ist, wenn etwas schlecht ist, ja, wenn etwas nichts Gutes bedeutet, dann sollte man es besser beim Namen benennen und aussprechen. Zumindest einmal.
Ja. Also was ich ja auch ganz gerne mache, wenn, und ich meine, das ist ja natürlich nur menschlich, ich habe aber mir das versucht oder ich habe es mir abgewöhnt, schlecht über andere Menschen zu reden. Ich finde das immer ganz spannend, wenn man aber dann mal in so ein Umfeld gerät, wo vielleicht schlecht gesprochen wird, dass ich dann auch versuche, den Leuten mal eine andere Perspektive aufzuzeigen, dass ich mal sage, schau mal, vielleicht ist es ja auch so und so. Vielleicht hat er dich ja nur deshalb nicht gegrüßt, weil er vielleicht zu Hause irgendwie Ärger hatte oder sowas, dass man mal so versucht, die Leute abzuholen, da noch mal ein bisschen anders drauf zu gucken. Gut, es gibt natürlich Personen, die wollen einfach per se gern schlecht über andere Menschen reden. Aber es gibt ja auch manchmal einfach den Zustand, dass jemand sich Luft macht, weil er vielleicht die Situation für sich so negativ interpretiert. Und dann kann es manchmal helfen, die Leute so ein bisschen abzuholen und zu sagen, Mensch, vielleicht, das ist jetzt, du siehst das jetzt aus deiner Erfahrung heraus, aber es kann ja vielleicht auch ganz anders sein. Wir hatten zum Beispiel mal auf einer Wettkampfreise die Situation, dass ich mit einer Teamkollegin haben wir vor der Unterkunft geparkt und sie hatte, glaube ich, in der Einfahrt vom Nebenhaus ganz kurz das Auto abgestellt. Wir sind auch gar nicht weit weg, wir wollten nur ganz kurz abstellen. Und die Dame, der das Haus gehörte, hat sehr, sehr unfreundlich sie darauf hingewiesen, dass sie da gefälligst nicht zu stehen hat. Und meine Teamkollegin war dann bisschen erbost und traurig, warum denn die Dame gleich so loswetterte. Und da habe ich auch gesagt, naja, wer weiß, vermutlich passiert das oder ist das vielleicht in der Vergangenheit mal passiert, dass hier Feriengäste vielleicht geparkt haben und sie hatte vielleicht einen wichtigen Termin, wollte los und kam nicht weg. Und dieses Ereignis hat sie vielleicht so geprägt, dass sie da jetzt jedes Mal, wenn da jemand sich einfach hinstellt, vielleicht ein bisschen allergisch drauf reagiert, aber das mit ihr als Person eigentlich gar nichts zu tun hat.
Ja, das ist, muss man sich auch immer überlegen. Also ich habe jetzt beispielsweise nach mehreren, wirklich, das wird beinahe jeder kennen, schlechten Erfahrungen mit der Bahn und mit DHL, den Zustellern, habe ich beschlossen, mich darüber nicht mehr aufzuregen. Weil ich sage mir immer, die machen auch nur ihre Arbeit, das kann passieren. Warum es so ist, da liegt der Sand ganz oben im Getriebe und nicht da unten. Also sprich nicht schlecht über diese Menschen. Ja, und das habe ich mir jetzt auch fest vorgenommen. Gut, mit der Bahn bin ich schon seit längerer Zeit dabei, das eher als witzig zu sehen und eher positiv überrascht zu werden, wenn es mal gut läuft. Ne? Und das ist vielleicht auch eine Kunst im Bereich von Sozial- und Psychohygiene. Schraub deine Erwartungen nicht so hoch, dann kannst du auch nicht so enttäuscht werden. Das denke ich, auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Oft sind unsere Erwartungen an eine Situation oder an unser Gegenüber sehr viel höher, als es die Situation an sich rechtfertigen würde. Und lieber mit niedrigeren Erwartungen reinzugehen, ist besser. Das bedeutet ja nicht, dass ich automatisch weniger Ansprüche haben muss an mein Leben, an was auch immer, oder wenig Erwartungen an mich, an meine Leistung. Aber ich muss nicht das Gleiche herunterbrechen, eins zu eins auf die anderen. Also da will ich mal ein Beispiel nennen. Wenn jemand jetzt Neues zu uns ins Coaching kommt, Leute, dann kann ich nicht voraussetzen, dass er oder sie über dasselbe Basiswissen verfügt wie du zum Beispiel damals. Das wäre schön, ja. Und schon gar nicht über Wissen, was ich mir über Jahre angeeignet habe. Das wäre schön, aber ich gehe immer eher davon aus, dass die Leute wenig bis gar keine Informationen darüber besitzen. Und dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und es ist sowieso so, wenn es darum geht, jemandem ein Konzept zu vermitteln, ist es besser, ganz von vorne anzufangen. Lieber gibt es eine Wiederholung für jemanden von dem, was er hört, als dass Informationen für ihn verloren gehen. Das ist auch die Basis für eine tragfähige Bindung. Ja, also Bindung sozial ist ja ein Wort. Und das ist die Basis für eine tragfähige Bindung, dass ich jemandem die Informationen zukommen lasse, die er braucht. Das ist in jeder Beziehung so, ob romantisch, freundschaftlich oder beruflich. Das ist in jedem Beziehungssegment so. Ja, es ist auch wert, mal darüber nachzudenken. Information, Schrägstrich, Kommunikation.
Ja, man hat ja sogar festgestellt, dass Menschen, die eher in so einem unterstützenden oder positiven Umfeld leben, sogar nachweislich länger und gesünder leben. Auch spannend. Ja, klar, ne?
Es ist
Man
fast
sagt
logisch, ne? Es ist
ja.
fast, ja, es ist fast logisch, dass es so ist. Und die Dinge, die wir, sag ich mal, in so einem Umfeld erleben, das muss nicht immer einseitig sein. Also das ist auch etwas, was ich erfahre. Das erfahre ich auch bei uns im Team, auch wenn ich der Coach bin. So ein Umfeld, da bin ich nicht nur Unterstützer, sondern werde auch unterstützt. Zum Beispiel von dir auch. Ja? Und das ist natürlich eine optimale Voraussetzung, wieder sind wir wieder bei diesem Begriff, die optimale Voraussetzung für eine tragfähige Bindung. Ja, egal in welcher Form. Ja, gegenseitig unterstützen, und das kann man ja jetzt noch ausbauen. Ich weiß nicht, ob du zu dem Bereich Win-Win, geben und nehmen, geben und nehmen, nehmen noch kommen willst. Aber das sind natürlich auch Faktoren, die hier eine ganz entscheidende Rolle spielen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe hier auch mal noch eine kleine Anekdote, was mir letztens auch aufgefallen ist beim Einkaufen. Da stelle ich mich im Drogeriemarkt immer gerne an eine bestimmte Kasse, weil da ist eine Kassiererin. Da sehe ich immer bei den Kunden vor mir, ach, die guckt immer traurig und gestresst. Und ich liebe ja solche Situationen. Weißt du warum? Weil ich liebe es, dann den Leuten ein kleines Lächeln abzugewinnen, indem ich besonders freundlich bin, respektvoll, vielleicht, wenn es nicht too much ist und der Situation angemessen, vielleicht auch ein kleines Kompliment mache und ich merke, wie die Leute wieder so ein kleines bisschen, ja, sich wieder besser fühlen. Das finde ich immer so schön. Also das heißt, wir können negative Menschen auch positiv beeinflussen und ihre Frequenz ein bisschen erhöhen.
Ja, das auf jeden Fall. Gibt da so einen schönen Spruch, der zwar wie ein Klischee klingt, aber der ist so wahr und den habe ich als Kind schon gelernt. Freundliches Wort ist dein Schlüssel zum Glück, trägst es fort, kehrt es zu dir zurück.
Ja, das stimmt.
Das ist tatsächlich etwas, was man immer im Kopf behalten sollte. Also grundsätzlich auch, wenn ich, ganz egal, was ich für einen Tag habe, aber ob ich in einem Café bin, ob ich in einem anderen oder in einem Lokal im Restaurant bin oder ich bin an der Kasse oder irgendwo, ich stelle mir vor und sehe das auch, wie unsagbar schwer und anstrengend der Job ist. Und auch wenn sie vielleicht nicht so gut drauf sind, ich sage dann immer, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, vielen, vielen Dank. Und plötzlich wird aus der Person, die vielleicht in dem Moment noch nicht so freundlich war, weil sie auch noch nicht so viel Freundliches an dem Tag gehört hat, ja, jemand, der sich bedankt und dasselbe wünscht und lächelt. Heute Morgen hatte ich es in der U-Bahn, das sind alles so Kleinigkeiten. Da saß eine Frau neben mir, die hat geniest und ich habe ja mal irgendwo gehört, dass Gesundheit zu sagen heute nicht mehr dazugehört. Ich finde schon, ich habe es gesagt, ich habe gesagt, Gesundheit, die hat sich gefreut und hat sich dann mit mir angefangen zu unterhalten. Ja, und das ist, ich habe dann mal nicht aufs Handy geguckt und vorm Check-ins bewertet, ja, als ich die Unterhaltung hatte. Und das sind so Sachen. Also probiert es tatsächlich mal aus, dass auch für das eigene Mindset sehr wichtig. Probiert es tatsächlich draußen mal aus, wirklich sehr freundlich zu sein. Seid betont freundlich. Gebt euch betont Mühe, freundlich zu sein.
Ja, einfach auch Respekt vor dem Job, den die dort machen. Ne? Also zum Glück kriege ich es nicht so oft mit. Ne? Man sagt ja auch immer, wie im Innen, so im Außen. Deshalb in meiner Außenwelt kommt das zum Glück nicht so oft vor. Aber ich habe schon mal mitbekommen, wie Kassiererinnen wirklich auf ganz üblem, unterem, niedrigen, frequenten Niveau zur Schnecke gemacht wurden an der Kasse, wo ich mir dachte, Wahnsinn, da wollte jetzt wirklich jemand nur seine negative Energie irgendwo abladen und die arme Kassiererin wusste gar nicht, wie ihr geschieht. Also das heißt, die haben auch schon wirklich einen sehr herausfordernden Job. Und dann ist es einfach schön, wenn man dann ja respektvoll und freundlich ist, dann gucken die Leute einen auch, also ich gucke die Leute auch direkt an. Ne? Es gibt ja auch Kunden, die gucken ja die Leute gar nicht an, da findet gar kein richtiger Blickkontakt statt. Aber wenn man die Leute richtig anguckt und ihnen auch das Signal gibt, ich sehe dich, ich sehe deine Leistung, was du hier machst, schon allein das macht, glaube ich, auch ganz, ganz viel aus.
Man muss eben auch, das kommt noch hinzu, man muss auch akzeptieren, dass es unfreundliche Menschen gibt oder Menschen, die einen unfreundlichen Tag haben. Das will ich mal in ihrem besten Fall so hoffen, dass es nur ein Tag oder eine Phase, eine Episode ist, aber es gibt auch einfach unfreundliche Menschen. Und das muss man genauso akzeptieren und dann dem trotzdem auch mit Freundlichkeit und Höflichkeit begegnen und nicht auf die Art zu sprechen einzusteigen. Ich glaube, die größte Leistung ist es, nicht auf einen Idioten zu reagieren. Das ist die größte Leistung. Ne? Das ist die Königsdisziplin. Ne? Wenn du das schaffst jeden Tag, dann hast du schon gewonnen. Aber das soll nicht hier ja unser Podcast eine Schulung zum perfekten und freundlichen Menschen sein. Ja.
Nein, das nicht.
Ne?
Aber das wäre zum Beispiel die Kategorie, die wir vielleicht in unserem Umfeld besser meiden sollten, weil sie uns vielleicht nicht gut tun würde und auch
Richtig.
unserer Gesundheit nicht gut
Ja.
tun würde.
Ja, und da stellt sich ja per se immer die Frage, Lotti, welche Menschen tun einem nicht gut, um das mal dann vielleicht auch noch so ein bisschen passiver zu sagen. Und ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist zu verifizieren. Ja, und vor allen Dingen nicht so schnell, weil nicht jeder Mensch begegnet dir ja offen mit dem Plakat, auf dem steht, ich werde dir nicht gut tun. Ja. Oder ich tue dir nicht gut. Ja, ich glaube, dass ich werde dir nicht gut tun, trifft es ja eher. Und deswegen bedeutet das auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nichtsdestotrotz, auch wenn ich jemanden zunächst positiv kennengelernt habe und merke aber, ich komme mit dem Menschen, mit seiner Art beispielsweise permanent zu reden, dauerhaft zu reden. Oder auch seine Art zu leben kann auch sein. Seine Art ist in Ordnung, ist okay für ihn. Nur ich muss es nicht so machen. Ja? Und wenn ich merke, dass das eben nicht geht, dann das betrifft ganz besonders Freundschaften. Ja? Bei romantischen Beziehungen ist es noch mal, denke ich, viel gewichtiger. Aber das weiß automatisch jeder. Ich glaube, nur bei Freundschaften wird das oft übersehen. Und wenn das nicht geht, dann muss man das eben auch beenden. Ja.
Ja.
Das muss man auch, natürlich, denke ich, sollte man das auch stilvoll machen. Aber ich finde den Vergleich bei Freundschaften und bei dieser Art der interaktiven Beziehung, die nun mal eine Freundschaft darstellt, da finde ich diesen Vergleich besonders schön. Es gibt Freundschaften, die sind wie die Seite aus einem Buch. So lang und so gut. Okay? Dann gibt es Freundschaften, die dauern ein ganzes Kapitel. So lang, so gut. Und dann gibt es Freundschaften, die dauern das ganze Buch. Und das hat schon seinen Grund, warum das so ist. Sonst hätten wir nur beste Freunde. Ja?
Ja.
Und es gibt ja bei Freunden beispielsweise, und die nehmen eine besondere Rolle ein. Das ist nicht so entscheidend wie die Arbeit. Und es ist auch nicht so entscheidend, wie es in einer Beziehung ist, weil die Liebesbeziehung, die romantische Beziehung einen ganz anderen Stellenwert hier hat. Ja? Und sag ich mal, die besten Liebesbeziehungen bestehen eh daraus, wenn die Leute auch noch beste Freunde sind. Ne?
Ja.
Und deswegen, wenn eine Freundschaft 7 Jahre gehalten hat, das ist ja so eine These, ne? Dann hält sie fürs Leben. Und jetzt darf mal jeder für sich hier schauen, wie viele Freunde, und da beginnt man automatisch sehr viel vorsichtiger, sehr viel behutsamer mit dem Begriff Freund und Freundschaft umzugehen, hast du in deinem Umfeld, mit dem du schon länger als 7 Jahre befreundet bist. Da werden die meisten von uns nur sehr schwer auf mehr als eine Handvoll kommen. Also ich habe nur eine Handvoll, Lotti. Ich habe nur eine Handvoll.
Ja. Ich überlege, auch nicht so viele. Da ist auf jeden Fall ein guter Freund dabei, der, wo ich vorhin das Beispiel mit der Batterie genannt habe, wo ich mich nach Treffen wirklich richtig gut und energiegeladen fühle. Und den kenne ich tatsächlich schon seit der Schulzeit. Also das sind dann jetzt schon ja mehrere mal 7 Jahre.
Ja, es ist bei mir auch dasselbe, ja. Das sind auch nicht viele. Je älter man wird, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je älter man wird, umso weniger kommen dazu. Ja.
Ja.
Und vor allen Dingen die auch wirklich bleiben. Und also ich habe im Moment sind einige, wo ich richtig spüre, so positiv, das sieht sehr gut aus. Ne? Mhm. So, das merkst du dann auch, wenn das auch funktioniert, ohne groß zu reden. Ja, das ist auch so ein Punkt bei Freundschaften. Ja, ganz wichtig. Verstehe ich mich quasi auch blind und verstehe ich mich auch ohne täglichen Kontakt? Ist es ein Problem, wenn man sich mal nicht meldet? Ist es ein Problem, wenn man unter Freunden auch mal eine Verabredung absagt und ehrlich sein sagt, du hör mal, ich habe keine Lust. Ich habe das jetzt am Freitag gehabt, da war es jetzt nicht Lust, sondern was, weil ich einfach zu kaputt war.
Ja.
Ja, ich war zum Essen eingeladen, habe gesagt, waren 2 Freunde und habe ich gesagt, tut mir leid, also ich, seid mir nicht böse, aber es geht im Moment einfach nicht bei mir. Ja. Ich brauche einfach mal ein bisschen Zeit und ich brauche einfach mal ein bisschen Ruhe. Jetzt gibt es natürlich die Kategorie Freund und Mensch, dann sagt, ja, seit Wochen haben wir den Termin ausgemacht und ich habe mich darauf gefreut und hatte ich auch schon. Und da habe ich früher immer gesagt, ja, okay, ich könnte jetzt auch das Märchen erzählen von, ich habe plötzlich 40 Grad Fieber bekommen. Jetzt sage ich dir aber, wie es ist, ich habe keine Lust. Ja, und das muss nach meiner Meinung eine gute Freundschaft auch aushalten, dass man den anderen so akzeptiert, wie er ist. Das wollen wir ja alle. Ja, das wollen wir ja alle.
Genau. Ja, dieses, dass man sich nicht verstellen muss, ne? Finde ich aber auch wirklich toll, dass du da auch so ehrlich bist. Ich glaube, das traut sich tatsächlich auch nicht jeder.
Ja. Ja, ja. Ich denke, dass das der bessere Weg ist, bevor man sich auch um Kopf und Kragen redet. Ja. Das ist ja nach meiner Auffassung auch immer so ein Fehler. Also, da kommen wir jetzt zu einem heiklen Punkt im Bereich soziale Hygiene und dazu die Psychohygiene, und das ist die Lüge.
Ja,
Ja, und die
genau.
gehört für mich hier strikt mit rein.
Auf
Ja,
jeden Fall. Ja, kann ich
und
in dieser Freundschaft oder in dieser Beziehung, kann ich da ehrlich sein, ne? Oder muss ich mich verstellen oder was vorgeben, was eigentlich nicht der Wahrheit entspricht?
ja, ganz, ganz genau. Und also ich sage mal, das Thema in so Verbindungen, Beziehungen, in welcher Form auch immer, die drei haben wir ja benannt, romantisch, freundschaftlich, beruflich. Das überhaupt, wie in jeder menschlichen Interaktion, hatte die Lüge oder das Lügen eine besondere Bedeutung. Ja. Und also ich bewundere den oder diejenige, die sagen, ich lüge nicht und ich habe noch nie gelogen. Die bewundere ich aus tiefstem Herzen und tiefster Überzeugung. Tue mich ein bisschen hart, das zu glauben.
Ja, ich auch.
Ja. Ich tue mich ein bisschen hart, das zu glauben, weil das hat ja Nietzsche auch mal gesagt, jeder Mensch lügt auf die größere oder kleinere Art und Weise, ohne vielleicht anderen wehtun zu wollen. Das ist von Nietzsche. Und ich glaube einfach, dass die Lüge irgendwo zu unserem Leben mit dazugehört. Das muss man auch mal akzeptieren. Ehrlichkeit ist schön und Ehrlichkeit ist ein hehres Ziel und wir sollten auch ehrlich sein. Aber diese klitzekleinen Notlügen am Tag und die da so kommen, weißt du, ich sehe das nicht so.
Ja.
Ich sehe das auch nicht fatal, ich sehe das nicht streng und ich sehe das auch nicht als eine Art der konsequenten Unehrlichkeit. Das sehe ich nicht. Ich
Ja.
glaube, Lüge und Unehrlichkeit, das sind schon Begriffe, die nochmal weit auseinander liegen. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass man an den Dingen, wo es drauf ankommt, auch man selbst zu sein, sehr wichtig ist, bis auf die Knochen ehrlich zu sein. Ja,
Ja.
weil dann bringt man sich auch als Person selber nicht in Gefahr.
Ja. Ja, ich sag mal, eine Lüge mit in guter Absicht, ne? Zum Beispiel mal angenommen, dein Freund, Freundin ist kurz davor aufzubrechen zu einem Vorstellungsgespräch und fragt dann vielleicht so, ach Gott, sehe ich gut aus? Und du denkst dir vielleicht, na ja, hast schon mal besser aus, dann wäre das der falsche Zeitpunkt, das zu sagen, sondern man würde dann natürlich die Person eher positiv bestärken, damit sie dann auch positiv zu diesem Vorstellungsgespräch geht, ne? Das meine ich jetzt so mit in guter Absicht eine kleine Notlüge.
Ich sehe ich aus. Also so gerade die Zeitgeschichten und mein Gott, jetzt wenn du mal was liegen lässt und sagst dann, ja, ich hab's schon, einfach weil du nicht gleich zugeben willst, dass du es vergessen hast, dann steckst es dann am nächsten Tag ein. Herrgott, wer hat sowas nicht schon mal gemacht? Ja, also da ich finde auch, das ist, man sollte nicht da sind wir wieder bei Erwartungen und Ansprüchen, die sollte man nicht zu hoch setzen. Aber so Geschichten, wo es drauf ankommt, also bei so einer Verabredungsgeschichte ehrlich zu sein und zu dem zu stehen, ist wichtig, weil da kommt noch ein entscheidender Punkt, den ich vorhin noch mit anfügen wollte. Neben der Tatsache, dass man selbst sein sollte und sich auch nicht als Mensch so in Gefahr, also in Schwierigkeiten bringen sollte, sind diese Dinge, wo es um grundlegende, nennen wir es mal so, laut die Ehrlichkeit geht, nach meiner Meinung auch die Dinge, wo man lernen muss, immer für sich einzustehen. Ja.
Ja.
Und das für sich einstehen ist im Bereich Sozialhygiene der wichtigste und grundlegendster Standpunkt.
Ja, auch dieses Grenzen setzen, ne, zu wissen, was möchte man? Und was möchte man nicht? Und das dann auch kommunizieren zu können. Und wenn das nicht geht, weil der Gegenüber das absolut gar nicht gut aufnimmt, ist das vielleicht auch schon ein Zeichen dafür, dass die ja, dass die Beziehung vielleicht einem nicht gut tut, wenn der andere meine Grenzen nicht respektieren möchte.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Auch einer wichtigen. Das ist aber auch für sich einzustehen und zu sagen, du überschreitest eine persönliche Grenze. Ja, also ich habe diesen Bereich auch gar nicht mal so selten bei Klientinnen und Klienten. Ja, ich glaube nicht. Ich denke, da würde ich sicherlich etwas Falsches oder vielleicht sogar Böses unterstellen, dass das ein Austesten ist. Aber regelmäßig habe ich immer wieder Leute dabei, die da auch meine persönlichen Grenzen austesten. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie das bewusst tun. Ja, ich möchte das auch niemandem unterstellen. Aber das ist so ein Punkt, wo ich das dann auch mal sage. Also hier ist auch Stopp und hier ist auch so der Punkt, wo es dann eben nicht weitergeht. Ja. Bei Freundschaften ist das ähnlich, wobei ich mich bei Freundschaften, da ist mehr Spielraum für mich drin. Ja, also ein Freund, der darf, glaube ich, auch schon von mir mehr erwarten und von mir verlangen. Ja. Ich bin gefragt worden, was macht für dich eine gute Freundschaft aus? Und ich habe gesagt, eine gute Freundschaft macht für mich aus, und die Frage beantworte ich immer wieder gleich. Und bestimmt seit 15, vielleicht sogar seit 20 Jahren so. Macht für mich aus, wenn Lotti mich in der Nacht anruft und sagt zu mir: Olaf, wir müssen jetzt einen Zigarettenautomat aus der Wand reißen. Und ich sage: Klar, machen wir das. Und dann reißen wir das Ding aus der Wand und danach frage ich dich, warum.
Stimmt, das hast du mir mal erzählt.
Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr übertriebenes Beispiel, aber es soll deutlich machen, was für mich Freundschaft bedeutet. Freundschaft bedeutet für mich zuallererst Hilfe und Unterstützung. Feiern und eine gute Zeit haben kann ich mit jedem Menschen, auch mit Freunden. Aber es gibt sehr viele Leute, mit denen ich eine gute Zeit haben kann, aber es gibt sehr viel weniger Leute, die in einer schlechten Zeit noch bei mir sind. Und das sind die Freunde. Wo da geht es um Unterstützung. Ich bin auch mal gefragt, ja, was ist, wenn ein Freund sich Geld leihen will, zum Beispiel. Heikles Thema, heikel. Dann sage ich, wenn ein Freund sich Geld leihen will, dann leihe ich ihm das. Aber nicht in Erwartung, dass ich es zurückbekomme.
Ja,
Weil
das ist gut.
wenn ich das brauche und erwarte, dass ich es zurückbekomme, dann funktioniert die Freundschaft nicht mehr. Was ich allerdings nicht mache, ist mit Freunden Geschäfte. Das mache ich nicht. Und denn das geht in die Hose. Das habe ich mehr als einmal erlebt, weil man dachte, man versteht sich gut. Ja. Ja.
Ja, ich habe hier mal noch mal ein paar Punkte zusammengefasst, wie man denn erkennen kann, dass man vielleicht jemanden in seinem Umfeld hat, der einem nicht gut tut. Also mir geht es tatsächlich so, ich bin ein recht empathischer Mensch. Ich bilde mir ein, dass ich relativ schnell merke, zumindest relativ schnell merke, ob jemand in den gleichen Zaubertrank gefallen ist wie ich und auf meiner Frequenz mitschwingt. Aber genau, was ich vorhin schon gesagt hatte, wenn man sich nach einem Treffen, wie man sich nach einem Treffen mit der Person fühlt, ne? Fühlt man sich eher erschöpft oder fühlt man sich eher aufgeladen? Dann hatten wir auch noch den Punkt, kann ich so sein, wie ich möchte, oder muss ich mich vielleicht verstellen, oder muss ich vielleicht auch regelmäßig lügen, damit der andere sich gut fühlt oder diese Beziehung überhaupt funktioniert? Und wie ist das mit meinem Gegenüber? Zieht er mich eher runter oder bestärkt er mich eher? Freut er sich auch über meine Erfolge? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Daran kann man vielleicht auch schon sehen, wer ist eigentlich mein Freund? Mit wem teile ich positive Erlebnisse, und weiß, der freut sich mit mir mit und ist nicht vielleicht neidisch oder ja, missgünstig? Das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Oder ist das jemand, der mich ständig kritisiert? Und damit meine ich jetzt keine konstruktive Kritik. Oder jemand, der ständig versucht, mir Sachen auszureden, die ich mir vielleicht vornehme, ne? Das könnten so Anhaltspunkte sein, mal zu prüfen, ob diese Beziehung oder diese Freundschaft mir eigentlich gut tut.
Also ich denke, dass das schon die guten Anhaltspunkte dann auch sind. Ich glaube aber, der beste Gradmesser ist das Gefühl. Ja, ich denke, dass solche Fragen sowieso nur dann aufkommen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Lotti, wenn ich ohnehin, wenn wir es mal ein ungutes Gefühl habe, ein schwankendes Gefühl, dann stellt man sich die Frage. Das ist wie wenn eine Sache funktioniert. Wenn sie richtig funktioniert, hinterfragst du sie nicht. Und das ist auch beim Umfeld so, wenn du mit Menschen zu tun hast. Wenn das mit denen passt, ja, wenn du richtig spürst, es ist gut. Wenn du zum Beispiel am 9. und am 30. März wieder von München zurückfährst und sagst, boah, war das ein tolles Wochenende, dann stellst du dir solche Fragen nicht. Ja.
Ja, und das ist ja auch was, das habe ich jetzt gerade auch im Team ganz stark erlebt, dass seit ich auch im Stronger Than You Team bin, dass sich bei mir persönlich auch so viel getan hat, weil ich mich einfach viel mehr mit Menschen umgebe, die ja unterstützend auf mich einwirken, die mich eher bestärken als, sage ich mal, runterziehen oder mir vielleicht versuchen, Sachen auszureden. Das heißt, ich traue mir auch mehr zu. Ne? Da ist ja auch unser Podcast-Projekt entstanden und viele andere Sachen und neue Projekte, die sich derzeit auch noch entwickeln, wo ich vielleicht, bevor ich im Team war, gedacht hätte, nee, das kann ich nicht vielleicht oder das schaffe ich nicht oder dafür fehlt mir vielleicht noch das Wissen oder die Ausbildung oder so. Aber wenn man sich in so einem Umfeld ja, befindet, wo die Leute sagen, Mensch, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Einfach mal, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Ne? Dass das ganz, ganz großen Einfluss haben kann. Deshalb finde ich das wirklich unglaublich wichtig, dass man da mal ein Augenmerk drauf hat. Was für eine Umgebung befinde ich mich eigentlich? Sind das Leute, die eher positiv denken, die vielleicht auch beruflich erfolgreich sind? Ne? Wenn ich selber vielleicht sage, ach, ich möchte mich eigentlich beruflich verändern, ich möchte vielleicht mich selbstständig machen oder in irgendeinem anderen Bereich erfolgreich sein, dann macht es ja viel mehr Sinn, sich mit Leuten zu umgeben, die auch vielleicht eher so die Macher sind, ne? Also die und mich unterstützen.
So ist es. Ja, so ist es. Und nicht jeder muss ein Macher sein, sage ich immer. Es reicht schon, wenn er ein guter Mensch ist.
Ja,
Okay.
genau.
Ja. Und ich finde es sehr, 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 sehr wichtig, dass ich zu den Leuten, zu denen ich ein besonderes Vertrauensverhältnis auch aufgebaut habe, das ist wie mit dem guten und dem bösen Wolf. Das kennst du vielleicht, diese Geschichte.
Mit
Ja,
dem Füttern, ne?
also das Vertrauen ist eben gut. Ja, das ist eine gute Sache, aber ich muss es füttern. Ja, ich muss dem Vertrauen nicht immer wieder, aber eben auch eine Grundlage geben und muss dafür sorgen, dass es da bleibt. Und ich denke, dass das Vertrauen da einen sehr, sehr, einen sehr, sehr hohen Stellenwert einnimmt, weil Vertrauen, ja, ist schnell kaputt gemacht, ne?
Ja, und was ich auch mit dem Füttern meinte, ist auch zu gucken, was für Gedanken füttere ich eigentlich. Ne? Wenn jetzt vielleicht unsere Zuhörer nach dieser Folge feststellen, so, ja, stimmt eigentlich, ne? Irgendwie habe ich ganz oft negative Gedanken oder ärgere mich immer über die Kollegen oder über den Nachbarn oder über was auch immer, dass man da vielleicht einfach mal guckt, okay, warum ist das so und was kann ich, wie kann ich das vielleicht ändern, dass ich da mehr in so eine positive Energie reinkomme?
Genau.
Ne?
Ja.
Also es geht ja nicht nur immer darum zu schauen, die negativen Menschen aus seinem Leben zu entfernen, sondern vielleicht auch mal selber zu reflektieren. Vielleicht ziehe ich das ja auch an, weil ich vielleicht selber diese Gedanken regelmäßig habe oder vielleicht in der Pause regelmäßig mit den Kollegen stehe, um über den Chef herzuziehen oder was auch
So ist
immer,
es.
ne?
Ja, genau. Und das genauso wie das Gute zu dir zurückkehrt, kommt auch das Schlechte zu dir zurück. Ja, auch das, was du austeilst. Ja.
Genau, dann ist vielleicht mal ganz gut, sich da ein bisschen abzugrenzen oder in sich reinzuhorchen und zu fragen, okay, warum mache ich das hier eigentlich? Und wenn es vielleicht tatsächlich so ist, dass ich mich jeden Tag über den Chef beschwere, vielleicht, was kann ich denn hier auch mal ändern, selber ändern, aktiv ändern, dass ich mich vielleicht auch gar nicht mehr über den Chef ärgern muss. Ne? Es kann zum Beispiel auch ein Jobwechsel sein.
Eben. Oder vielleicht mal persönlich mit dem Chef darüber reden, als nur hinter seinem Rücken. Ja. Und das ist ja so ein grundsätzliches Ding, ne? Mit der Meinung ins Gesicht sagen. Das ist eine grundlegende Sache. Und viele Leute verwechseln eine Meinung zu sagen zu einer Person selber, bis man auch vielleicht mit einer Verhaltensweise oder irgendetwas anderem nicht einverstanden ist. Verwechseln viele eben auch mit Streit. Und das ist nicht immer Streit. Das ist es nicht. Es wird nur zu einem sehr oft. Ja.
Ja, genau. Ja, und vielleicht auch, wenn man halt so das Gefühl hat, man steckt gerade in so einem negativen Umfeld, kann man ja vielleicht auch mal schauen, was habe ich vielleicht für Interessen? Wo habe ich die Chance, vielleicht auch ein positives Umfeld vorzufinden? Ne? So wie ich jetzt bei uns im Team ja ganz, ganz viele tolle neue Menschen kennengelernt habe, mit denen ich mich richtig gut verstehe. Ne? Oder man guckt einfach mal, vielleicht kann man auch mal Seminare besuchen mit Themen, die einen interessieren, wo man vielleicht mit Menschen in Kontakt kommt, die ähnliche Interessen haben, wenn man da was verändern will.
Ja, also ich denke, dass das wirklich immer an einem selber liegt am Ende des Tages, was man daraus macht. Das steht und fällt jedoch mit der Motivation, Lotti. Das steht und fällt mit der Motivation. Ich brauche für alles einen Eigenantrieb. Und wenn ich diesen Eigenantrieb nicht habe, ja, oder nicht selber daran arbeite, diesen zu bekommen, dann wird es nichts. Na.
Und auch gerade so dieser Aspekt, ne, wenn ich vielleicht eine negative Grundeinstellung habe und ich habe zum Beispiel vielleicht ein gesundheitliches Thema, dann kann das dadurch auch ganz stark beeinflusst werden. Das haben ja auch Studien gezeigt, dass Menschen, die ja eine positive Grundeinstellung haben, in der Regel auch viel, ja, viel besser heilen oder wieder gesund werden, als wenn jemand zum Beispiel, sage ich mal, er hat vielleicht eine bevorstehende Operation und hat so Gedanken wie, oh weia, das wird ja eh nichts und das geht bestimmt sowieso schief und das ist auf gar keinen Fall eine gute Einstellung, um zu heilen.
Nee, das ist es nicht, ne? Also um gesund zu werden und gesund zu bleiben, wenn man beispielsweise krank ist, ist natürlich so das grundlegende positive Denken an den guten Ausgang einer solchen Sache sehr, sehr wichtig, ne? Und das kann, weiß ich aus eigener Erfahrung, das kann mitunter zwischendurch auch mal sehr schwer werden. Manchmal habe ich mich jetzt so in der Phase, in der ich mich befunden habe, ja, war es auch manchmal so dazwischen. Da habe ich gar nicht gedacht. Weder jetzt, was die Erkrankung anging, weder positiv noch negativ. Ja, weil es ist ganz gut und das müssen wir auch lernen, wenn wir es noch nicht können. Je älter man ist, umso besser kann man es, nach meiner Erfahrung. Dass man manche Dinge auch einfach mal so akzeptieren muss, wie sie sind. Das betrifft nicht nur eine Erkrankung, das betrifft nicht nur einen Zustand, sondern einfach auch Entscheidungen anderer Menschen oder wie sich Situationen ergeben. Ich kann oft noch so positiv denken, ich kann aber trotzdem den Ausgang mancher Situationen nicht beeinflussen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt und den muss ich wissen.
Man kann sogar auch sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich ignoriere die Dinge einfach weg, die mir nicht dienlich sind.
Geht auch. Da haben wir ein ganz wunderbares Beispiel. Ja, der ist jetzt Präsident der Vereinigten Staaten. Man kann ihm mit Sicherheit viel nachsagen und ich bin alles andere als ein Fan von ihm, aber Donald Trump ist ein hervorragendes Beispiel am Wegignorieren. Der sitzt alles aus. Ja. Ja, der sitzt alles aus. Also ich glaube, der ist mit Teflonhaut auf die Welt gekommen. Ja, das ist eine Form der Resilienz, die wahrscheinlich ihresgleichen sucht. Da gibt es nicht so viele, die das können. Ne? Aber hat wahrscheinlich auch die lange Phase seines erfolgreichen Unternehmertums geprägt. Das sind so Dinge, die man ihm eben einfach nicht absprechen kann. Das ist auch wenn vieles sehr wirr und sehr unübersichtlich ist. Aber das wäre jetzt polemisieren. Das war nur ein Beispiel dafür, wie man Dinge wegignoriert. Ja.
Ja, ich glaube, dass viele, die vielleicht auch mit einer chronischen Erkrankung leben, da vielleicht auch so ein bisschen damit arbeiten. Also mir geht das ja auch so. Ich bin ja mit einer Augenkrankheit auf die Welt gekommen, die und da den schlimmsten Umständen zur Erblindung führen kann. Und man hat damals meiner Mutter angeraten, mich eigentlich auf die Blindenschule zu schicken. Und mein alter Augenarzt, den habe ich dann auch gewechselt, weil der war mir auch einfach zu negativ. Wenn ich da zu viel Negatives höre, gefällt mir das nicht und dann versuche ich das auch auszublenden. Und ich muss sagen, also dafür, dass man mich damals auf die Blindenschule schicken wollte, war ich bisher doch sehr erfolgreich in meinem Leben. Also ich habe mein Abitur gemacht, ich habe meinen Führerschein gemacht, ich bin in Lohn und Brot. Also ich glaube, ja, wenn man da einfach positiv ist und natürlich spielen da noch ganz viele andere Faktoren auch eine Rolle, wie man das Ganze beeinflussen kann. Aber ich glaube einfach mal so eine positive Grundeinstellung und zu sagen, okay, nur weil jetzt der oder die sagt, das muss so sein, muss das noch lange nicht so sein. Also das meinte ich jetzt so mit, ne, man kann auch mal Sachen wegignorieren und sich seine
Um,
eigene
genau,
Realität schaffen.
genau, das ist auch wichtig. Ne? Das ist
Ja.
auch wichtig. Genau. Ja.
Ja, dann fassen wir doch noch mal ganz, ganz kurz zusammen, weshalb es so wichtig ist, sein ja, soziales Umfeld sozusagen reinzuhalten oder zu schauen, dass man nicht so viele negative ja, Menschen in seinem Umfeld hat. Also wir haben festgestellt, dass das unsere eigene Energie runterziehen kann, ne? Also dass wir selber uns quasi in so eine Stimmung begeben, die eher negativ ist, dass das nicht nur unsere mentale Gesundheit beeinträchtigen kann, sondern tatsächlich auch ja unsere Gesundheit, unser Herz-Kreislauf-System, unser Immunsystem und unseren Schlaf beeinflussen kann. Ja, genau. Und dass es definitiv nicht egoistisch ist, zu sagen, man trennt sich von negativen Menschen, sondern dass das auch ja eine gewisse Selbstfürsorge bedeutet. Und da will ich jetzt doch mal auch unsere Zuhörer mal aufrufen dazu. Schaut doch mal in der kommenden Woche, hört mal in euch rein, wie es euch eigentlich geht nach einem Treffen mit eurem Freund, eurer Freundin, dass ihr einfach mal in euch reinhört, wie fühlt ihr euch eigentlich? Und ist das immer so, ne? Also es kann ja auch mal sein, dass das mal eine Ausnahme ist. Aber wenn man regelmäßig das Gefühl hat, oh, diese Treffen tun mir nicht gut und ich fühle mich danach auch nicht gut, dass das vielleicht ja, ein Anhaltspunkt sein könnte, da den Kontakt etwas einzuschränken. Und das muss ja nicht immer sofort ein kompletter Cut sein, das kann ja manchmal auch einfach sein, oder schon helfen, dass man einfach sagt, gut, man verbringt vielleicht ein bisschen weniger Zeit miteinander. Ne?
Also, ich denke, dass das auch wirklich eine gute Zusammenfassung ist, um das auch nochmal das Gesagte auf den Punkt zu bringen. Es gibt zu einem nährenden Umfeld einfach keine Alternative. Ja. Und wir gestalten uns unser Umfeld selber. Das macht keiner für uns. Das ist auch wie wenn ich etwas baue, wie wenn ich etwas male. Das ist eine Gestaltung, die wir selber machen. Es tut keiner für uns außer wir selber. Nichts passiert dann wirklich auch aus Zufall, sondern die Dinge, auch wenn Menschen zufällig beispielsweise in unser Leben kommen, dann kommen die nur zufällig auch rein, wenn wir sie reinlassen. Und genauso wie Menschen in unser Leben reinkommen, kann man sie auch wieder rauslassen. Genauso wie Situationen entstehen, kann man sie bereinigen. Ja. Und dazu ist es wichtig, vielleicht auch noch einem längeren Denkprozess oder manchmal auch spontan eine Entscheidung zu treffen.
Ja.
Und die ist das Wichtigste. Ich muss eine Entscheidung treffen und die dann auch in der Lage sein zu kommunizieren.
Ja.
Ja.
Und da finde ich, da haben die Kabbalisten auch so einen schönen Ansatz, weil du das ja sagst, ne? Leute kommen in unser Leben und wir gucken, ob wir sie reinlassen. Die Kabbalisten sagen ja auch immer so ein bisschen, die Situation, in die ich da reinkomme, ob sie jetzt im ersten Moment positiv oder negativ erscheint, will mir ja auch irgendwas mit auf den Weg geben. Und wenn ich zum Beispiel vielleicht auf eine negative Person treffe, dann kann ich mich auch vielleicht fragen, gut, warum ist die Situation jetzt hier und was kann ich hieraus lernen? Und in den meisten Fällen können wir immer irgendwas für uns mitnehmen, also positiv für uns mitnehmen, weil wenn wir etwas lernen, ist das immer gut. Also insofern, genau, gucken, was kann ich lernen, aber dann vielleicht die Person dann auch loslassen und weiterziehen lassen, ne?
Ganz genau so ist es.
Ja. Ja, in dem Sinne, also schaut mal auf eure Beziehungen, ob die euch gut tun oder nicht. Und dann hoffe ich, ihr bleibt alle gesund. Und Olaf, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute wieder mit dabei warst. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Sehr, sehr gerne. Ganz liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer von Lottis Lifestyle Kitchen und bleibt gesund.
Ganz genau. Tschüss, eure Lotti.